Boah, ich habe gerade nachgeguckt, es hat nur 24 Grad. Aber in diesem nicht klimatisierten Kombox-Raum zerschmelze ich, auch aufgrund der Tatsache, dass ich so dumm war, mir eine lange Hose anzuziehen.
Eieiei, Anfängerfehler.
Und das Fenster ist zu, damit man den Bus, der vorbei rauscht, nicht die ganze Zeit hört. Also das tun wir alles nur für euch. Vielleicht gleich nackt. Aber das hört man wahrscheinlich nicht.
Will eigentlich auch wieder zurück nach Kiel an Strand. Da waren 22 Grad, leichte Brise. Alles gut.
Tja.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta nulla ha potuto.
Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ein herzliches Hallo in die Runde, ein sommerliches. Hier sind Mario Rieker und Marius Soike. Moin.
Hi.
Zwei von insgesamt fünf Stimmen, die ihr in dieser Folge hier und heute hören werdet. Es gibt natürlich was zum Champions League Finale. Es gibt auch was zum anderen Mailänder Club, denn da hat sich vieles getan. Und ich hoffe, dass ich nachher noch Christian Bernhard dazu überreden kann, mit mir ein paar Takte zu Spezia Hellas aufzunehmen. Denn Stand jetzt, da wir dieses Intro aufnehmen, ist noch vor dem allerletzten Serie A-Spiel in dieser Saison. Und nachher gibt es dann ohne Marius, der darf dann schon schlafen, noch ein kurzes Roundup. Deswegen nicht wundern. Und auch die zwei anderen Gäste begrüßen wir dann hier nacheinander weg. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir würden uns darüber freuen, wenn noch mehr Einsendungen kommen zur Top 11 eurer Squadra Eterna der Saison 2022-23. Ein paar sind schon eingetrudelt. Aber nächste Woche wollen wir da den großen Saisonrückblick mit Christian Bernhard machen. Das wäre famos, wenn wir da auch ein kleines Community-Ranking mit an den Start bekommen würden. Ansonsten, eine Adresse haben wir bekommen von einem glücklichen Top 5 Platzierten, der Sticker haben möchte. Die anderen vier sind nochmal recht herzlich eingeladen, das zu tun und uns eine Mail zu droppen. Eventuell schreiben wir es auch nochmal einfach in die Kicktipp-Runde rein, dass das da auch gelesen wird. Und ich würde euch bitten, weil es jetzt schon wieder vorgekommen ist, es sind tatsächlich jetzt, habe ich eine Hörerin gehabt bei Twitter, die tatsächlich gedacht hat, wir hätten aufgehört, weil sie dieses Apple-Problem hatte. Also spread the word und eventuell teilen wir halt in Zukunft mal ein paar Mal diesen Apple-Podcast-Link, denn die Folgen kann man da hören. Manche können uns nicht folgen, aber sie sind dort auch abrufbar. Ja, keine Ahnung. Also Apple-ITler werde ich nicht mehr, wenn mir jemand die Brille kaufen möchte, die es rausgebracht haben. Lasst es bleiben. So. Marius, was haben wir noch? Oh, du hast viel gepostet bei Insta. Und die 400
Alles.
sind deutlich überschritten. Das finde ich tatsächlich ein geiler italienischer Groundhopper-Kanal, den wir da am Start haben. Und das alles auch nur dank euch und dank Marius, der da fleißig sich die Finger wund postet. Sonst noch übergeordnete Themen? Gut, dass wir es gerade besprochen haben und mein heißer Kopf ist schon wieder ein Sieb.
Wir hatten noch ein anderes Finale.
Da,
Darüber wollen wir kurz sprechen.
das ist richtig. Die Fiorentina sollen natürlich nicht ganz untergehen, auch wenn sie recht unglücklich tatsächlich gegen West Ham verloren hat. Das war jetzt irgendwie nicht das allergrößte Finale, wie das halt auch oft so ist bei diesen letzten Partien in einem Wettbewerb. Aber ich fand schon, dass Laviola über Teile des Spiels die bessere Mannschaft war insgesamt. Spielerisch mehr so in petto gehabt, würde ich sagen.
Ja, also irgendwie gab ja auch ein paar Abschlüsse schon von beiden Seiten, aber so die richtig zwingenden Dinger habe ich da nicht gesehen. Es war auch dann tatsächlich so, ich war mit ein paar Transfermarkt-KollegInnen abends unterwegs und ja, man ließ sich dann doch durchs Gespräch sehr leicht vom Bildschirm ablenken und das lag auch am Spiel.
Ja, Das Schönste war tatsächlich das Tor von Chuck Bonaventura.
Ja.
Das absolut. War Masterclass, das war wirklich richtig gut gemacht. Ansonsten bleibt natürlich der blutende Biragi im Kopf, der richtig stabil reagiert hat. Ich habe mir andersrum aber auch wieder gedacht, was passiert, wenn der hinfällt und einfach sich auswechseln lässt?
Tja. Wird dann das Spiel abgebrochen? Nee, oder?
Zum Beispiel Bochum-Gladbach, als der Linienrichter getroffen wurde.
Ja, gut, stimmt.
Das
stimmt.
Wurde dann für Gladbach gewertet, aber der hat halt auch nicht weitergemacht.
Also so gesehen war es eigentlich von ihm, auch wenn man nicht so ins Martialische gehen soll und so, und wenn jemand am Kopf getroffen wird, dann bitte nicht weiterspielen, weil es sich irgendwie so gehört oder männlich ist oder so. Aber an sich war es aus sportlicher Sicht die bessere Reaktion, oder?
Ja, fand ich auch. Und bei sowas, ich weiß auch gar nicht, wie hart der Treffer so jetzt für das Innenleben des Kopfes war. Wahrscheinlich halt die Kante des Bechers unten getroffen und dann Cut, aber gar nicht so sehr von der Wucht, sondern manchmal hast du ja auch, kriegst du ja kleine Cuts und Schnittwunden wegen Kleinigkeiten.
Ja, ja. Und wenn man dann schwitzt und so, dann vermengt sich das mit dem Blut und dann sieht es ganz schlimm aus.
Das stimmt.
Wie beim Wrestling.
Im Vorfeld der Partie gab es aber das ein oder andere Scharmützel in der Stadt, aber ich glaube, das müssen wir auch nicht weiter ausführen. Was hatte ich zu dem Spiel noch auf dem Zettel? Ja klar, das entscheidende Tor ist perfekt getimed tatsächlich von West Ham.
Ja.
Direkt nach dem Spiel hat sich auch Italiano, der dann immer in so seinem Element ist, hat sich sofort Igor geschnappt und hat ihm da gesagt, wie er das besser verteidigen kann. Jo. Es ist unglücklich, ich hätte es ihnen gegönnt. Und wo wir gerade beim Trainer sind, der stand ja jetzt tatsächlich auf mehreren Artikeln so auf dem Weg nach Napoli. Spalletti hat ja auch gesagt, er würde passen und so. Ich habe jetzt vernommen, dass Comiso gesagt hat, der wird Florenz nicht verlassen.
Wäre für den Verein sicherlich der smartere Weg.
Ja. Wer dann bei Napoli da übernimmt, das ist aber auch alles etwas für eine andere, für eine der nächsten Folgen. Ich würde sagen, wir stürzen uns rein ins Getümmel des sozusagen größten europäischen Fußballfinals und kümmern uns um Inter.
Ja, vielleicht einmal kurz Props noch raus an Emerson.
Oh ja.
Der erste Spieler ist. Ihr habt die Grafiken bestimmt schon rauf und runter gesehen, aber der erste Spieler ist, der alle UEFA-Wettbewerbe gewonnen hat. Also Champions League, Europa League, Conference League, Supercup und Europameisterschaft.
Nations League hast du gesagt? Das auch, ne? Hast du gesagt?
Ach okay, nee, stimmt, hat er ja gar nicht. Aber vielleicht zählt das einfach noch nicht da.
Hat Italien noch nicht die Nations League gewonnen?
Nee, letztes Mal hat Frankreich gewonnen.
Dass ich das nicht im Kopf habe, ne? Das war doch erst vor kurzem. Ist jetzt sogar schon bald wieder, ne?
Ja.
Da sind wir auf dem Sofa und voll mit dabei. Ja, voll mit dabei in Milano vor Ort, also nicht in Istanbul, aber eben in Italien, war der geschätzte Kollege Thomas Hörner, mit dem wir uns jetzt über das Champions-League-Finale unterhalten. Dann gehen wir rein, schalten über die Grenze nach Milano und fragen Thomas als allererstes, wie geht's dir denn?
Ja, die Welt dreht sich weiter, aber sie dreht sich ein bisschen langsamer heute, muss ich sagen. Also man merkt es auch ein bisschen in der Stadt. Also ich bin ja vor Ort gewesen, um mir das Finale dort reinzuziehen. Ein bisschen schwach oder beziehungsweise eine sehr, sehr traurige Stimmung einfach irgendwie zu vernehmen, ja.
Wo hast du geguckt?
Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, das im San Siro zu schauen, weil dort wurde Public Viewing gemacht. Das hat aber mit Tickets nicht geklappt. Ich hatte damals direkt nach dem Finaleinzug schon alles gebucht, in der Hoffnung, dass es wieder am Domplatz gezeigt würde. Das haben die 2010 gemacht. Das habe ich dann auch dort miterlebt. Das war ein riesengroßes Erlebnis und das ging aus Sicherheitsgründen nicht. Und dann habe ich es einfach in der Bar geguckt, aber die ganze Stadt war auch schwarz-blau. Also das hat man, da hat es an nichts gefehlt.
Was hätte das gekostet in San Siro?
Ja, total moderat. Also ich glaube 20, 25 Euro Maximum.
Okay. Aber das ist ausverkauft gewesen, also so Napoli-mäßig zum Udinese-Spiel, weißt du das? Also
Also da war nicht die gleiche Anzahl an Zuschauern zugelassen. Also ich glaube maximal 50.000, weil da irgendwie halt so ein riesiger Maxi Schermo, nennt man das in Italien, dann irgendwie in der Mitte stand. Und das San Siro ist ja nicht dafür gemacht, wie das Maradona, wo man das dann so rundum aufbauen kann. Ne? Da ist ja noch diese Tatanbahn dazwischen und ja, deswegen nur 50.000 und deswegen auch kein Ticket für mich leider.
Okay.
Ist die Enttäuschung auch größer, weil die dann dem Spielverlauf entsprechend die Möglichkeiten auf einen Sieg höher waren, als du vorher gedacht hättest, oder war es genauso und du bist genauso optimistisch rangegangen wie, weil Inter, muss man ja einfach sagen, war teils die bessere Mannschaft und hat ja richtig abgeliefert und ich glaube, einige, die sich davor nicht so mit italienischem Fußball beschäftigt haben, überrascht. Und klar, zu weit gehört auch dazu, dass es eine Phase gab, in der irgendwie City das 2-0 machen muss. Aber so in der Summe und auch mit den Chancen hinten raus und der Spielanlage war es ja tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich mal so sagen. Hast du es so erwartet? Und wenn ja, hat das deswegen, ich wiederhole meine Frage, war dann deswegen die Enttäuschung noch größer? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß absolut, worauf du raus willst. Du triffst total den Kern. Also ich hatte ehrlich gesagt schon ein gutes Gefühl vor diesem Spiel. Also ich wusste, wir werden auf Augenhöhe sein. Aber dass es dann wirklich auch in der Praxis dann so war und dass dann wirklich auch dieses Spielglück-Pendel einfach nicht auf unsere Seite ausgeschwungen ist, das macht es dann natürlich schon bitter, weil du einfach weißt, du hättest diese Mannschaft schlagen können, diese angebliche Übermannschaft, die auf gut Deutsch alles wegzockt mit diesem so innovativen Spielstil und so weiter, die wirklich auf allen Positionen so unfassbar gut und teuer besetzt ist. Aber also letztendlich hat einfach nur ein entsprechendes Spielglück gefehlt in meinen Augen. Also, dass du einfach, ja, das kann halt eben auch mal passieren, dass ein Rodri irgendwie auch einmal frei zum Schuss kommt. Es kann auch passieren, dass Lukaku diesen Kopfball nicht punktgenau setzt und einmal im Weg steht und all diese Dinge. Letztendlich war es eine taktische Meisterleistung von Inzaghi. Es war leidenschaftlich. Es war eigentlich genau das, was man von dieser Mannschaft erwarten kann und was man sich ja als Fan auch erhoffen kann. Und letztendlich, wie du es schon sagst, Mario, es ist halt bitter, dass es in den Geschichtsbüchern halt so nicht niedergeschrieben steht. Ne? Also in 2, 3, 4, 5 Jahren hat es so der gemeine Fußballfan irgendwie dann wieder vergessen, dass dieses Spiel so eng war, dass Inter einfach ja diesen Titel hätte gewinnen können. Und zwar wirklich, es wäre einfach verdient gewesen. Und ich weiß eben auch nicht mehr, so vor 4, 5 Jahren die Champions League-Finals ohne meine Mannschaft in Beteiligung, die habe ich jetzt auch nicht mehr ad hoc auswendig drauf. Und ja, das ist halt immer das Problem, wenn man ein Finale verliert.
Ich finde tatsächlich eine Sache bei dem Kopfball von Lukaku, der auf der Linie geklärt wird, finde ich, macht er einfach das Falsche. Er muss da so in die Richtung, wo die Flanke herkommt, Richtung Pfostenköpfen, dann kriegt er ein bisschen mehr Druck drauf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, bei dem Kopfball, er wollte ihn halt einfach nur irgendwie aufs Tor bekommen und dachte, dann geht er aus der Distanz rein. Aber ist auch Wahnsinn, was der jetzt, glaube ich, für Compilations ertragen muss.
Ja, ich dachte schon, also er gab ja dann auch direkt natürlich rassistische Schmähungen wieder in den unsozialen Medien. Es hat mich aber tatsächlich auch direkt an die WM zum Beispiel erinnert gefühlt, wo er für Belgien ja auch dann, glaube ich, im letzten Gruppenspiel den Sieg oder das entscheidende Tor auf dem Fuß hat und es nicht gemacht hat. Und das ist einfach, der hat diese Saison echt die Scheiße am Fuß so oder am Kopf jetzt.
Ja, tatsächlich des Öfteren halt auch in wichtigen Spielen. Also ich erinnere mich an das Euroleague-Finale, ne? Da hat er auch das Eigentor gemacht, wenn mich nicht mein Gedächtnis komplett verlässt, auch einen Elfmeter verschossen. Dann, wie du gerade gesagt hast, ne, das ganze Drama bei der WM jetzt wieder. Also er ist offenbar, das ist auch irgendwie eine Art Ferndiagnose, aber letztendlich deuten diese wichtigen Matches darauf hin, er schafft es einfach nicht, seine Gefühle so zu kanalisieren in diesen Matches, dass er einfach da so produktiv ist, wie er es in so einem normalen Ligabetrieb sein kann. Also der fängt dann an zu denken und das, ja, ansonsten weiß er wahrscheinlich auch, dass er den Kopfball anders setzen muss. Und ansonsten kann er das ja auch von der Kopfballtechnik. Das ist ja gar keine Frage.
Ich glaube, da muss man ihm zugutehalten, als er den Ball auf der Linie sozusagen klärt. Ich glaube, wenn er da nicht steht, geht er trotzdem nicht rein. Weil da steht noch einer dahinter.
Ja, Rufias steht da.
Und der war auch nicht so
auch, dass viel er den klären kann. Drauf.
Ja. Weiß ich nicht. Das ist... Kann beides sein, ne? Weil der ich kann mir vorstellen, dass der Ball dann eklig aufspringt. Andererseits kann die Marco den eventuell eigentlich auch, habe ich mir dann gedacht, auch eigentlich vielleicht auch links mit Volley abziehen, ne? Und so reinmachen. Das wäre beides ja möglich gewesen.
Lautaro hat da bei der einen Chance, das wäre eigentlich so der Classic Lautaro gewesen, wie wir in den letzten Wochen auch gesehen haben. Kopf hoch, er nimmt den Kopf kurz hoch, aber es sieht zu spät, glaube ich, Prosovic, der perfekt stand. Das wäre so dieses Ding gewesen. Ach, guck mal, hat der eine Spielintelligenz? Findet er den dann noch irgendwie im Rückraum?
Hm. Ja. Da hat er vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen Scheuklappen gehabt, ne? Also, ja, der Stürmerinstinkt, der dann doch zu intensiv im Kopf dann drinsteckt. Er kann den auch theoretisch auch tunneln, ne, den Torwart. Das hat er so auch schon gemacht. Es gelingt halt einfach in dem Moment nicht. Und das sind dann einfach diese Kleinigkeiten, diese Routine, die dann City auf eine Art dann einfach hatte, ne, weil die hatten auch nicht mehr Chancen, im Gegenteil, ehrlich gesagt. Und Rodri aber, wie er dann in dieser Situation so cool bleibt und den so reinschiebt, auch unter dem glücklichen Umstand, dass Calhanoglu einfach diesen einen Schritt nach rechts macht, wo er einfach, wenn der einfach auf der Linie stehen bleibt und sich gar nicht bewegt, dann steht es auch weiterhin 0-0 und Inter hat dann eher das Momentum in der Folge. Also das sind wirklich solche Kleinigkeiten, die einfach dieses Finale entschieden haben. Aber man muss echt auch dem Trainer auch einfach ein großes Lob aussprechen. Also wie er, und ihr werdet euch erinnern, ich habe ihn durchaus auch kritisiert gehabt während der Saison, aber wie er diese Mannschaft in diesen wichtigen Spielen auf scharf gestellt hat, wie er für jede Hürde eine Lösung gefunden hat und einen Weg, um das Maximum aus diesem Team rauszuholen, ist einfach wirklich bemerkenswert und ganz großes Coaching gewesen.
Fand ich auch. Also Inzaghi auch in meiner Wahrnehmung in den letzten Wochen der große Gewinner.
Bei dem Gegentor tatsächlich habe ich mich noch eine Sache gefragt. Da steht halt wirklich gar niemand im Rückraum, aber ich glaube, das war halt auch die Spielanlage. Inter stand ja teilweise sehr tief gebündelt im Fünfer, wo du gedacht hast, so, boah, also wo ich verrückt werden würde, auch wie sie dann teilweise da sich wieder rauskombiniert haben. Aber ja, da also Rodri hat halt wirklich einen Radius von, glaube ich, 10 Metern um sich, wo keiner ist, aber ja.
Ja, in der Spielanlage begründet, glaube ich, ist es, also kann man jetzt, glaube ich, eher nicht sagen. Also Inzaghi würde jetzt nicht mal behaupten, dass es eine gute Idee ist, den da ungedeckt zu lassen. Also ich bin mir aber auch unsicher, wer dann letztendlich der Mann gewesen wäre, der sich dann in den Raum rein orientieren muss frühzeitig. Vielleicht war es Di Marco. Andererseits auch irgendwie schwer zu sagen. Letztendlich, wie du schon sagst, ist aber, finde ich, auch eine große Stärke vor allem gewesen, wie Inter einfach auch dieses Aufbauspiel betreibt, ne? Und eigentlich auch auf eine sehr innovative Art und Weise, wenn man sich mal das Positionsspiel anschaut, wenn man sich ansieht, wie da die Räume geöffnet werden, wenn man einen Torwart hat wie Onana, der ja wirklich auch, ja, also teilweise auch ein bisschen belächelt wurde, kann ich mich erinnern, obwohl ich den von Anfang an, von seinem ersten Spiel weg, einfach unglaublich gut war und so eine klare Steigerung eben zu Handanovic, gerade was solche Dinge anbelangt. Also das ist ja dann tatsächlich dem deutschen Fußballfan, der sonst keine Serie A guckt, den sind ja die Augen rausgefallen, was der am Ball kann und was der für Pässe aus im Spielaufbau beiträgt. Das ist schon ja einfach richtig gut gewesen.
Das Onana aktuell, glaube ich, der am meisten gehandelte Abgang von Inter mit Interesse Premier League und so ist, kommt auf jeden Fall nicht von ungefähr, weil du diese Art von Torwart, die so gut das Manuel Neuer Gedächtnisspiel beherrschen, einfach tatsächlich immer noch nicht hast. Und er kann es halt, Barca-Schule, Ajax-Schule, merkt man da auf jeden Fall raus. Und finde ich auch, also gerade diese gesamte letzte Saison, unglaubliche Steigerung, beziehungsweise zurück vielleicht wieder auf das Niveau oder vielleicht sogar noch gesteigert zu dem, was er hatte, bevor er gesperrt war, als er mit Ajax das Halbfinale erreicht hat auch.
Absolut.
Kurz off topic, wie hat euch die Eröffnungsfeier gefallen?
Habe ich nicht gesehen.
Habe ich nicht wirklich beachtet. Also ich habe da eher den Pyrorauch neben mir beachtet. Ja, also was ist denn deine Meinung?
Irre. Also ich habe, entweder habe ich die anderen halt auch nicht mehr so in Erinnerung, aber irgendwie zwei Künstler, KünstlerInnen, erst ein Mann, dann eine Frau, Live-Konzert, und dann standen die Spieler schon ewig im Tunnel und dann stand auf einmal ein Klavier auf dem Rasen und dann hat er, während die eingelaufen sind, Klavier gespielt und jo, ich glaube, ihr könnt euch auch einen Teil zu denken, was, wie sehr mich das abgeholt hat. Nicht.
Das bestimmt gute TikToks.
Kurze Frage, Thomas, weil der Take teilweise von überraschenderweise deutschen Sportjournalisten auf Twitter rumgegangen ist, warum man einen Gosens erst so spät bringt und man hätte ihn viel früher bringen müssen und Inzaghi hat Gosens Spiel nicht verstanden und ja.
Wer hat diesen Take denn in die Öffentlichkeit beigefügt?
Das will ich jetzt tatsächlich, ich habe es bei zwei, drei einfach im Zusammenhang mit Gosens, der ja dem Spiel wirklich, und der hat ja auch wirklich Feuer gebracht, aber dass man halt dann daraus macht, dass der halt viel früher hätte kommen müssen, glaube ich, dann hat man auch, ich spiele mir die Antwort selber, dann hat man die Marco halt auch in den letzten Monaten zu selten gesehen.
Erstmal das, und ich finde auch dann den Punkt, den Uli Hebel, glaube ich, angebracht hat im Live-Kommentar, dass Gosens aktuell der beste Joker von Inter ist. Und dass er eben dann spät reinkommt und dann nochmal so viel Wucht und so reinbringt, das ist ja auch ein taktisches Mittel, oder nicht?
Absolut. Das ist die Rolle, die Gosens aktuell gefunden hat. Und ansonsten muss ich sagen, hat man sich wahrscheinlich mit dem Spiel Inters auch einfach nicht auseinandergesetzt, wenn man jetzt einfach so ins Blaue hinein Robin Gosens für den einen Stammplatz einfordert. Also das ergibt spieltaktisch überhaupt gar keinen Sinn. Das ergibt auch qualitativ, wenn man ehrlich ist, gar keinen Sinn. Die Marco ist auch als Identifikationsfigur unfassbar wichtig und ja auch einfach vom Spielertyp her, ne? Der ist einfach mit seinem linken Fuß sowas von begabt und er übernimmt ja auch eine konträre Rolle zu Dumfries auf der anderen Seite, der ja auch eher einer ist, der die Linie rauf und runter rennt und die Marco fügt dem Ganzen halt eine spielerische Komponente hinzu und ist ja eine Art, gerade im Aufbauspiel, linker Spielmacher. Und ja, also Inzaghi hat sich sehr wohl was dabei gedacht und das ist, finde ich, auch ein bisschen billig und polemisch, wie, ja, keine Ahnung, jetzt irgendwie da blind ins Blaue hinein den Deutschen zu fordern. Also, naja.
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob User oder Journalist, whatever, ich habe es bei zwei, drei gelesen. Uli tatsächlich top, also genau das hat er ja erkannt, bester Joker im Sinne von diesem Wucht vom spielerischen Element. Und
genau, der kann dir halt sehr, sehr viel geben nochmal, ne, in den letzten 20, 30 Minuten mit seiner Wucht, mit seinem Tempo, mit seinem Willen und so weiter. Und dann ist ja auch es in der Regel effizienter, so die großen Räume zu bespielen. Die Marco ist ja auch deutlich besser in den engen Räumen.
Ja, und Uli, eigentlich ja tatsächlich an der Stelle muss das noch erwähnt werden, so als England-Experte verschrien, hat sich, das weiß ich ja, unfassbar mit dem italienischen Fußball auseinandergesetzt, jetzt in Vorbereitung auf dieses Spiel.
Das wünscht man sich, ja.
Tja, was soll man dazu sagen, ne? Das zum Spiel selber so. Ja,
wir können fragen, die Frage stellen, nicht woran es gelegen hat, sondern wie es weitergeht.
Ja, was ist es mit der Gegenwartsmannschaft?
Ja. Tja, also die Gegenwartsmannschaft hat auf jeden Fall in meiner Gegenwart fast das Maximum geliefert. Das muss man sehr, sehr hoch anrechnen.
Ja,
also ich hoffe ehrlich gesagt, dass natürlich irgendwie andere Weichen noch mit Blick auf die Perspektive gelegt werden. Aber ich muss auch irgendwo demütig hier jetzt ein bisschen Buße tun und natürlich auch einräumen, dass so ein Transfer wie Acerbi, den ich komplett unterschätzt habe, ne? Also was der aus dem Stand für ein Niveau hat, was der aus dem Stand für eine Figur auch in dieser Mannschaft geworden ist und dass sich das Inzaghi natürlich gedacht hat, hey, ich habe hier einfach jetzt keine 70 Millionen Transferbudget, ich kenne den Jungen, ich weiß, was der kann, ich weiß, was der für eine Rolle übernehmen kann und wir einfach auch, ja, aus dem Stand ein Erling Haaland aus dem Spiel nimmt, ja. Natürlich im Kollektiv, aber als Organisator dieses Kollektivs, das ist einfach pure Weltklasse gewesen. Der Mann ist 35 Jahre alt und hat aus dem Stand pure Weltklasse geliefert. Das ist echt Wahnsinn.
Wie sehr wird sich das Gesicht der Mannschaft aus deiner Sicht jetzt verändern? Es gibt immer noch einen Haufen auslaufende Verträge. Dzeko soll ein Angebot aus der Türkei vorliegen haben. Jetzt, wir haben ja über die ganzen Namen auch im letzten Schwerpunkt, als du hier warst, gesprochen. Ja, und wie stellt sich, um das nochmal kurz auch zusammenzubringen, weil es zumindest bei Twitter jetzt in den letzten Tagen auch wieder Thema war, wie stellt sich die finanzielle Lage auf? Also kann Inter nächste Saison wieder eine Mannschaft stellen, die ähnlich competitive ist wie dieses Jahr?
Also ich glaube, dass Marotta Tag und Nacht an diesem Ziel arbeiten wird, und zwar erneut eine Mannschaft für die Gegenwart aufzustellen, ohne vielleicht doch zu sehr mit der Zukunft zu hantieren. Letztendlich wird natürlich vieles davon abhängen, wir haben ja gerade über Onana gesprochen, wie viel englische Petrodollars oder was weiß ich für Fantastilliarden geboten werden. Ne? Das ist natürlich ein Faktor, den kannst du nicht ausklammern. Wo ich sehr sicher bin, ist, dass Spieler wie Barella, Bastoni oder eben Di Marco, diese Interisti, die seit frühesten Kindestagen, die werden diesem Verein treu bleiben. Die sind hochinteressant auf dem Markt, aber die werden sich für solche Angebote nicht interessieren. Auch der Bastoni-Vertrag, der ja im nächsten Jahr dann ausläuft, da soll man auf einem guten Weg sein, den zu verlängern. Barella hat ihn schon verlängert und da gibt es überhaupt keine Anzeichen, dass die den Verein verlassen könnten. Anders gestaltet sich es eben ja bei so Spielern, wie du gerade genannt hast, ne? Onana müsste man dann vielleicht schon gucken, ob er nicht vielleicht auch dann ja, und vielleicht dann auch sich irgendwie mal in der Premier League sieht, wo einfach so viel Ruhm und Kapital rumschwimmt, dass man ja vielleicht auch nur schwer Nein sagen kann. Aber letztendlich ist die große Stärke auch dieser Mannschaft, und das hat auch der Trainer eben so hinbekommen in Zusammenarbeit mit der Vereinsführung, dass sie einfach ein Deutschland verpöntes Wort, aber die Italiener benutzen es gerne selbst, Mentalität geschaffen haben. Eine Mentalität, da beschämt sich keiner, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ja, in Bezug auf die Planungen, dass die Spieler charakterlich ja, in diese Gruppe passen.
Dann nochmal eine Nachfrage. Ich weiß, bei der letzten Aufnahme haben wir dich in einer anderen Gemütsverfassung angetroffen, aber ich glaube, da hatte ich dich irgendwie gefragt, was wird denn, wenn die jetzt zum Beispiel noch den Pokal gewinnen und da vielleicht noch Vizemeister werden und dann noch ins Finale kommen und da eventuell noch gut spielen? Bremst das eventuell eine positive Entwicklung aus und wird deswegen sozusagen nicht über das Richtige nachgedacht? Ich weiß, Teile davon hast du gerade schon beantwortet, aber ist es jetzt so ein, wir machen einfach so weiter und es gibt ja trotzdem viele Baustellen, also die sind ja nicht weg, nur weil jetzt halt 2 Monate richtig gut waren.
Das ist absolut richtig. Nichtsdestotrotz muss ich nochmal erwähnen, dass ich, natürlich kannst du nie mit einem Champions League Finale planen. Aber was die doch, glaube ich, und ich nicht im Sinn hatten, in der Vereinsführung, ist einfach schlicht und ergreifend, was Inzaghi auch in diesen großen Matches für eine Stabilität auch hat und was der für eine unfassbare Stärke hat, diese Spiele zu gewinnen. Wenn man das vergleicht mit dieser Eindimensionalität von Antonio Conte, wo jedes Spiel dasselbe gespielt wurde und wo du einfach in der Champions League Gruppenphase jedes Mal rausgeflogen bist. Du bist dann einmal ins Europa League Finale auch in diesem merkwürdigen NRW-Turnier da gekommen und so weiter. Das ist gar kein Vergleich mit dieser Komplexität, mit der Inzaghi auch in diese Spiele rangeht. Und ich glaube schon, dass diese Saison allen nochmal gezeigt hat, dass man eben mit so einer Mannschaft vielleicht nicht unbedingt über 38 Spiele in der Serie A Meister werden muss. Das muss natürlich nichtsdestotrotz das Ziel sein, aber dass die wahre Stärke dieser Gruppe solche Matches sind. Und da bin ich ehrlich gesagt auch zuversichtlich, wenn man einigermaßen das Niveau hält, wenn man den Charakter dieser Gruppe so beisammen hält und ja, leistungsfördernd ausbaut vielleicht sogar noch, dass man auch im nächsten Jahr wirklich weit kommen kann, weil du diese Mannschaft und diesen Trainer auch erstmal schlagen musst.
Und jetzt tatsächlich ist es mir gerade eingefallen, dass ich noch was rumliegen habe. Das hatte mich während meines Urlaubs erreicht. Francesco hatte eine Frage zu Inter eingesendet, die ich jetzt hier einfach dich beantworten lasse.
Buongiorno ragazzi, ich hoffe es geht euch gut und ihr erholt euch noch fleißig. Ich habe eine Frage, die ich ungern vergessen wollen würde, darum stelle ich sie bereits jetzt, selbst wenn sie auf das Transferfenster im Sommer schon vorausgreift. Und zwar geht es um einen Spieler, der aktuell wieder in überragender Form ist, und zwar Lautaro Martinez. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht Inter ja in diesem Transfersommer unbedingt Geld, um gewisse Verbindlichkeiten zu bedienen. Und die Chance, so schnell wieder in ein Champions-League-Finale zu kommen oder den Titel dort zu gewinnen, sind ja nicht unbedingt so gegeben, auch in den nächsten Jahren. Hashtag Gegenwartsmannschaft. Wäre ein Transfer von Lautaro dann nicht sinnig für beide Seiten? Eine Win-Win-Situation für beide, weil Lautaro auf der einen Seite das Maximum rausgeholt hat, was in den letzten Jahren bei Inter als Spieler rauszuholen war. Das heißt, Scudetto gewonnen, Coppa gewonnen, Champions League Finale erreicht, vielleicht sogar gewonnen. Und Inter hat einen Stürmer in Topform, Weltmeister, und der Markt für Stürmer ist so heiß wie nie. Also besser geht's doch eigentlich gar nicht.
Und dann kam noch ein Hot-Take.
Und wäre Lautaro mit einem Champions League Sieg nicht eigentlich legitimer Anwärter auf den Ballon d'Or zusätzlich? Weltmeister geworden mit Argentinien, Coppa in Italien geholt und dann Champions League Sieg dazu. Also besser geht's doch fast kaum noch. Saluti, a prossima volta. Ciao.
Ja, ich glaube, das mit dem Ballon d'Or können wir schnell beantworten. So funktioniert das bei den Kollegen nicht. Auch wenn er da jetzt noch 3 Tore zum Champions League Sieg gemacht hätte. Ich glaube, dass. Aber die Frage davor fand ich relativ spannend. Also, weil stimmt ja, wenn, also für den wirst du immer Geld bekommen, aber jetzt wahrscheinlich so viel wie nie mehr.
Vielleicht eine Antwort noch schnell zum Hashtag Gegenwartsmannschaft. Also, wie ich gerade dargelegt habe, glaube ich sehr wohl, dass diese Mannschaft, wenn sie einigermaßen, wie gesagt, so zusammenbliebe und so weiter, die Chance hat, erneut in Europa viel zu erreichen. Mit Blick auf Lautaro, ja, das ist ganz banal wahrscheinlich auch irgendwann eine Frage des Geldes, das da geboten wird. So, das, ich glaube, man wird unter 100 Millionen nicht schwach werden. Es ist auch ehrlich gesagt noch nicht ganz so verbrieft, wie es dann jetzt wirklich mit den Geldmitteln aussieht für die nächste Saison, wie viel eingenommen werden muss, weil man ja sehr, sehr viel Geld auch jetzt eben gut gemacht hat durch diese ganzen Einnahmen auf dem Weg ins Champions League Finale und auch den neuen Sponsorendeal und so weiter. Deswegen, das muss man, glaube ich, mit Vorsicht genießen. Was man, glaube ich, sagen muss ist oder sagen kann, ist, dass man Lautaro als Argentinier nicht unbedingt eigentlich in England sieht. Also das ist jetzt nicht so die klassische Destination. Es wird zwar jetzt mit ein bisschen mehr, ne, einfach weil da auch das Geld ist, wenn man sich die Liga anschaut. Aber so richtig sehe ich den nicht in England als keine Ahnung neuen Chelsea-Stürmer oder so. Und ich sehe den ehrlich gesagt auch nicht bei Bayern als den neuen Stürmer. Also mir fehlt so ein bisschen gerade die Fantasie, wer wirklich die Interessenten sein könnten. Aber letztendlich ist Lautaro ein sehr wichtiger Spieler für dieses ganze Thema Mentalität. Der ist wirklich eine Kampfmaschine, und auch wenn er in so einem großen Match wie gestern vielleicht dann auch nicht ganz das an Performance geliefert hat, wie man sich's vielleicht gewünscht hätte in der einen oder anderen ganz konkreten Situation, über die wir gesprochen haben, würde ich ihn sehr gerne weiter bei uns sehen. Und ich glaube, das gilt für den Trainer und für die Verantwortlichen auch.
Ja, tust du als Fan immer. Ab welcher Summe würdest du schwach werden?
Oh, das ist auch wieder so ein bisschen eine Frage der Alternativen, ne? Also ich meine, wenn du für 80 Millionen einen super Doppelersatz bekämst, so mit 2 Spielern für 40 Millionen, die dich sofort weiterbringen, dann kann man sich das natürlich auch überlegen. Wenn der Markt aber gerade auch bei 130 Millionen blockiert ist, ich weiß es nicht. Das ist wirklich generell, Marius weiß es ja, von Job wegen natürlich noch viel besser, ist einfach irgendwie, ich finde gar keine so klare Tendenz, was die Summen angeht, erkennbar. Das ist alles vogelwild momentan. Und
also gerade auf dem Mittelstürmermarkt, das sieht man an den Gerüchten, was auch so Spieler wie Beto oder Boulaydia anbelangt, die zwischen 25 und 40, 50 Millionen gehandelt werden und von, naja, wir wissen, wo die spielen, in Udinese und in Salerno, Udine, also der Stürmermarkt ist maximal überhitzt und da kann das natürlich bei einem Lautaro auch mal ganz schnell ganz weit nach oben gehen. Ich habe gehört, Real Madrid sucht auch noch einen neuen Stürmer, wenn man da die Spurs nicht weich geklopft bekommt, dass die Harry Kane abgeben, könnten die sich vielleicht auch nochmal umsehen. Das würde dann vielleicht auch von dem Argentinier-Faktor her ein bisschen besser passen, den du angesprochen hast. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Wochen zahlreiche Wendungen noch nehmen.
Für 2x40 kannst du auch Dux und Füllkrug haben. Ja, aber das
ist ja recht. Aber ich würde vielleicht noch eine Differenzierung vornehmen. Und zwar Lautaro ist ja dann doch eher der zuarbeitende Stürmer, ne? Das ist ja nicht der Stürmertyp, der eigentlich so akut gesucht wird bei den meisten Top-Clubs.
Ja, das stimmt.
Spieler und der absolute Vollstrecker, der dir deine 30 Saisontore kassiert. Seine Stärken liegen ja und sein Profil liegt ja eigentlich auch woanders.
Ja. Wobei man das fairerweise, wenn wir das beim Beispiel Real Madrid bleiben, über Karim Benzema in Zusammenhang mit Ronaldo auch immer gesagt wurde. Und wie er sich dann entwickelt hat, ist auch bekannt.
Das ist richtig, ja.
Ja, aber du hast es vollkommen richtig gesagt, Thomas, die Zahlen, als ich das gelesen habe mit irgendwie, ich habe erst die Summe gesehen bei Bellingham und dann nur Sachen mit, oh, was für ein schlechter Deal für Dortmund. Ich so, Digga, wie viel Geld ist das?
Naja. Ja, Cross-Promo, mein Kollege Max Ropers vom Transfermarkt-Podcast hat auch ganz viele solcher Tweets gelesen und dem ist dann die Hutschnur geplatzt und er erklärt im Transfermarkt-Podcast, warum das ein guter Deal ist aus Dortmund.
Das habe ich mir sogar angehört, ja.
Sehr gut. Thomas, letzte Worte, Wünsche?
Letzte Worte, Wünsche. Das klingt nach dem endgültigen Ende. Ich hoffe, soweit ist es nicht, aber ich würde mir wünschen, dass diese Mannschaft vielleicht doch irgendwie in einer gewissen Art für ihre Leistungen in Erinnerung bleibt. Das klingt jetzt so ein bisschen melodramatisch und romantisch oder keine Ahnung, aber wenn man sich auch angeschaut hat, so was gestern in der Stadt los war, wie die Mannschaft auch von den Fans in Istanbul gefeiert wurde, das war eine wirklich schöne und bemerkenswerte Reise und ich hoffe sehr, dass Inzaghi sie wiederholen wird, denn ja, da muss ich auch nochmal vielleicht deutliche Abbitte leisten. Da habe ich mich in seinem absoluten Coaching-Vermögen vielleicht auch einfach auf eine Art blenden lassen durch die ja doch eher maue Ligasaison, aber ja, der Mann kann, glaube ich, noch einiges bewerkstelligen in seiner Karriere. Das hat er bewiesen.
Ja, bei mir wird es auf jeden Fall, glaube ich, eines der CL-Finals der letzten Jahre werden, das auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, so, weil ich mich viel damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich hätte Inter auch gegönnt, da bin ich irgendwie so inzwischen so fast wie deutsche Sportjournalisten, wenn die Deutschen kicken, wenn die italienische kicken, bin da schon. Ich war nicht ganz neutral und ich will zum Beispiel jetzt, weil du das mit den Fans angesprochen hast, ich will jetzt auch nicht in dieses platte England-Fans, City-Fans-Bashing einsteigen, aber ich habe mich schon sehr gewundert, wie lange das gedauert hat, bis die Mannschaft sich mal irgendwie ermüßigt hat, da über die Bande zu steigen und sich den Fans anzunähern. Und da gibt es ja auch dieses Video vom Schlusspfiff und ja.
Nee, es ist auch einfach was Wahres dran. So, das ist einfach eine kalte, das ein kaltes Hinnehmen eines Champions League-Siegs, obwohl man ja auch wirklich lange auf diesen Moment hingearbeitet hat und dann explodiert da überhaupt nichts. Also ich kenne auch diesen Videoschnipsel, den du meinst, wo ich mir denke, hey, also da wäre in einer einzelnen Bar in Mailand so viel mehr los gewesen, so viel mehr hätte sich freigesetzt. Das ist, ja, wenn man da nochmal so die großen Fragen aufwirft, was wir jetzt nicht machen werden, aber was dieses Finanzkapital mit unserem Fußball macht, das ist schon auch irgendwie, ja, es ist wie es ist.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich weiß tatsächlich, das gehört ja aber natürlich auch dazu, dass sich ein anderer Teil in Mailand wahrscheinlich nicht so verhalten hat wie ich. Denn ich glaube, die wenigsten Milan-Fans haben auf die 5-Jahres-Wertung geschaut. Und weil wir ganz viel bei Transfers waren, da geht es jetzt gar nicht tatsächlich um Häme und die Antwort der Rossoneri, sondern um das, was da rund um Paolo Maldini passiert ist und vieles andere bei Milan. Das besprechen wir jetzt mit Tom. Danke, Thomas, dass du trotz und einen Tag nach diesem Finale dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne. Grazie.
Es war wie immer ein Gedicht, dir zuzuhören über Inter.
Ja, genau.
Da hört man einfach den Printjournalisten raus. Der ist einfach, hat das bessere Wortrepertoire.
Das kann ein Fußballkommentator doch aber auch sehr angenehm gestalten, sowas.
Mal gucken, ich werde es brauchen für 90 Minuten Spezia Hellas, glaube ich.
Ja, das musst du mit deinem Sprachvermögen machen.
So, jetzt aber, Tom. Von Blau und Schwarz zu Rot und Schwarz. Jetzt der Stadtrivale, nicht gekickt am Wochenende, aber trotzdem ist einiges los bei Milan. Und dafür haben wir uns Tom eingeladen, der da sehr viel besser im Bilde ist, eh immer und jetzt gerade aktuell noch viel mehr, denn ich muss sagen, ich komme gar nicht hinterher, das alles aufzuarbeiten und auch deswegen, so aus Eigennutz, freut es mich sehr, dass du da bist. Grüß dich.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Ist ja schon ein bisschen länger her.
Genau, die Oldschool-Serie Amore-Fans werden sich erinnern, das war, glaube ich, in der ersten Staffel oder so, als wir mal einen Milan-Schwerpunkt gemacht haben.
Monza war der.
Monza, stimmt, da ging mit Berlusconi. Ja, ja, richtig.
Ha. Oh Gott, das ist aber wirklich tatsächlich schon sehr lang her. Das fühlt sich an wie whatever. Naja, umso besser und ich weiß gar nicht, mit was wir starten wollen. Also,
wer es noch nicht mitbekommen hat.
Wer es noch nicht mitbekommen hat. Also ich glaube, das Positive mit Leao hatten wir schon mal besprochen. Der ganze Trubel drumherum. Maldini ist weg und ich hatte getwittert, weil ich auch wirklich, ich habe gemeint, so, ich habe keine Meinung zu, aber im ersten Moment denke ich so, hä, warum? Der hat doch voll gute Arbeit gemacht, so als ganz Außenstehender. Aber es gibt ja da schon irgendwie zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Blickwinkel, aus denen man das Ganze betrachten kann. Wie hast du denn im ersten Moment aufgefasst?
Im ersten Moment vermutlich so, wie es jeder Fan auffasst, wenn jemand wie Maldini den Verein verlässt. Schon ziemlich emotional. Aber auch so ein bisschen mit Rückblick auf die letzte Saison. Ich meine, wer sich vielleicht erinnern kann, wir hatten im letzten Sommer diesen Besitzerwechsel, wo dann auch lange nicht klar war, ob mit Maldini und Mazzara nochmal verlängert wird. Beziehungsweise haben beide so bestimmte Voraussetzungen gestellt, um zu verlängern. Und das ging dann bis Mitte Juli, glaube ich, oder Anfang Juli. Also die Verträge waren offiziell schon ausgelaufen, die alten. Und man hat sich dann doch noch geeinigt und dann ist der Sommer natürlich auch ein bisschen unruhig gestartet und man hat dann jetzt gedacht, Mensch, jetzt haben sie noch 2 Jahre Vertrag, beziehungsweise jetzt noch 1 Jahr Vertrag und es könnte vielleicht mal ein ruhiger Sommer werden, man kann mal die Aufgaben angehen oder die Möglichkeiten nutzen, die sich von Anfang an bieten. Und das Erste, was man so nach dem letzten Spieltag liest, ist, ja, Maldini wird den Verein verlassen. Das war natürlich dann schon wieder so ein bisschen, ja, das hat genervt auf den ersten Blick und dann auf den zweiten Blick hat man sich dann natürlich auch so aus Fansicht diesen emotionalen Einschub gehabt. Ich brauche, glaube ich, niemanden erklären, was Maldini für Milan bedeutet. Also auf den dritten Blick war es dann irgendwo absehbar. Und wenn man sich ein kleines bisschen damit befasst, auch folgerichtig und ja, richtig eigentlich. Aus meiner Sicht zumindest.
Wie sehr spielt da irgendwie auch die fast Gegenwart eine Rolle? Damit meine ich irgendwie die sportliche Saison, die ich tatsächlich ja zwischenzeitlich auch immer gar nicht so schlecht gesehen habe wie viele anderen. Ja, das war teilweise spielerisch wenig Weiterentwicklung. Aber ich sage immer, letztes Jahr hatte man den Ausreißer, den man mit besserer Entwicklung vielleicht dieses Jahr haben hätte können. Und letzte Saison wäre man ja mit der Quali gut bedient, also Thema Erwartungsmanagement. Wie sehr spielt das eine Rolle?
Also ich sag mal, wenn man es rein aufs Erwartungsmanagement runterbricht, hätte ich gesagt, spielt es keine Rolle, weil von Anfang an eigentlich das Ziel war Champions League Qualifikation und in der Champions League über die Gruppenphase rauskommen, nicht so wie die letzten Jahre, wo man ja dann doch schon eher ja, unter ferner Liefen da mitgespielt hat. Und rein darauf bezogen war es eigentlich eine gute Saison. Ich meine, Champions League Halbfinale spricht für sich und Platz 4 ist Champions League Quali, aber man muss halt immer mit im Hinterkopf haben, die Champions League Quali hätte nicht funktioniert, wenn Juve nicht 10 Punkte Abzug bekommen hätte. Mhm. Wenn die jetzt draufgerechnet werden würden, hätte Juve 2 Punkte mehr und wäre auf Platz 4. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, so die Erwartungshaltung war auch von ihm im letzten Sommer, dass man auf das, was man geleistet hat, aufbaut. Und es war auch die Bedingung für die Verlängerung vom Vertrag, dass er und Mazzara mehr Autonomie bekommen, was Transferfragen angeht. Und die hat Cardinal, also der neue Besitzer, der Fondsmanager von Redbird, die jetzt Milan besitzen, hat das gewährt in dem Moment. Weil ich glaube, es hätte auch nichts Dümmeres gegeben, als zu sagen, wir lassen den Vertrag auslaufen, wir können uns nicht einigen in dem Moment als neue Besitzer. Und das Erste, was er eben miterlebt hat, jetzt nach einem Jahr, war, dass diese Autonomie im Prinzip dazu geführt hat, dass ja eigentlich fast durchweg die falschen Entscheidungen auf dem Transfermarkt getroffen wurden. Und das hat sich dann irgendwo auch wieder gespiegelt in der Art und Weise, wie man gespielt hat und in der Art und Weise, wie man im Januar, Februar, März ergebnistechnisch dastand. Das hat alles damit reingespielt. Und ich glaube, wenn man es halt wirklich ganzheitlich betrachtet, ist man dann auch daran gescheitert, sage ich jetzt mal, oder ist man deswegen auseinandergegangen auch. Also das, was man ihm gewährt hat und das, was er daraus gemacht hat, hat nicht gepasst.
Ich glaube ja, dass dem Trainer Pioli wurde ja der Rücken gestärkt jetzt nochmal, ne? Also der wird ja nicht in Frage gestellt, aber wie siehst du das, das Verhältnis der Schuld in Anführungszeichen? Es ist klar, dass Maldini ja Pioli sozusagen vorgestellt ist als sportlich Verantwortlicher. Aber wie ist da das Zusammenspiel? Also wen trifft vielleicht dann in Anführungszeichen eine größere Schuld? So platt gefragt.
Das ist so eine Frage, die kann man kaum beantworten. Das ist das Ding an der Sache. Aber erstes Mal hat man typisch Italien wieder 100.000 Meldungen. Die einen sagen, es gab irgendwie ein Zerwürfnis zwischen Maldini und Pioli. Die anderen sagen, es war alles top. Dann gab es welche, die sagen, Pioli sollte schon im Frühjahr gefeuert werden. Dann gab es welche, die sagen, nach dem Spezia-Spiel wollte Maldini Pioli eigentlich entlassen. Also es gibt wieder 1.000 Meldungen. Was davon stimmt, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen scheint irgendwas nicht so zu laufen oder gelaufen zu sein, wie es hätte laufen sollen. Schon in der Kommunikation mal, wenn man sich anguckt, was gemacht wurde auf dem Transfermarkt und wie das dann umgesetzt wurde. Also beispielsweise, also viele Spieler, die geholt wurden, passen eigentlich nicht zu dem Fußball, den Pioli spielt. Man hat zum Beispiel den ganzen Sommer damit verbracht, an Charles de Ketelaere zu baggern für 35 Millionen oder 32,5 Millionen. Das war, ja, es waren so drei Fünftel vom ganzen Transferbudget. Und im Endeffekt passt er eigentlich überhaupt nicht ins System. Das ist eher so jemand, der passt in so ein 3-5-2 als hängende Spitze oder der kann auch mal ein bisschen nach rechts ausweichen und sowas, aber er passt nicht in den Pioli-Fußball. Und da frage ich mich, wie läuft da die Kommunikation? Das Gleiche geht zum Beispiel auch für Adli. Der saß jetzt fast die ganze Saison auf der Bank. Ja. Wenn er gespielt hat, hat er eigentlich nicht schlecht gespielt. Er hat eine Top-Vorbereitung gespielt. Da hat jeder gedacht, das ist der nächste Top-Transfer. Und dann sitzt er die ganze Saison auf der Bank und bekommt Kurzeinsätze, wo er wirklich kurz aufblitzen lässt, was er eigentlich kann, und sitzt dann wieder auf der Bank. Und theoretisch ist es auch eigentlich so ein Spieler für ein 4-3-3, wie so eine Dreier-Mittelfeldkette. Passt eigentlich nicht ins System von Pioli. Theoretisch geht das auch für Pobega. Aber das ist halt nun mal ein Eigengewächs und der war jetzt 2 Saisons lang verliehen und hat gute Leistung gezeigt. Da verstehe ich, dass man auf ihn baut, aber so im Großen und Ganzen haben einige Sachen nicht so zusammengepasst. Und da verstehe ich irgendwie, ich verstehe den Ansatz nicht. Wo hat die Kommunikation da nicht gepasst oder was ist da schiefgelaufen?
Ich wollte gerade nämlich fragen, was aus deiner Sicht der größte Fehler war. Ich glaube, kann man raushören, dass das mit der Ketelaere aus deiner Sicht am deutlichsten in die Hose gegangen ist.
Ist ja anhand der Summe, die gezahlt wurde und dem, was, ich meine, wir haben De Ketelaere jetzt in den letzten Monaten oft auch als Thema gehabt und immer gesagt, gebt ihm Zeit. Und auch wenn er diese Spiele von Anfang an gemacht hat, siehst halt, das Selbstvertrauen ist halt irgendwie weg und er läuft nebenher.
Deswegen aber anschließend die Frage, bisschen ähnlich wie die du gerade mit Pioli gestellt hast, wenn du dann vom Vorgesetzten noch eins runtergehst. So oft gelesen, dieses Ding, Tonali, auch erst in der zweiten Saison, das, also ja. Klar, er hat fast wirklich gar keine Ansätze gezeigt, auf die man irgendwie bauen kann, aber es ist schon sehr hart, wie zwischenzeitlich mit ihm umgegangen wurde.
Ja, man muss halt, wenn man ihn beurteilt, auch wirklich, habe ich festgestellt, die Spiele schauen, wo er reinkam. Weil zum Beispiel das 5:1 gegen Sampdoria vor der vorvorletzte Spieltag. Da kam er dann irgendwann gegen Ende der zweiten Halbzeit rein oder Mitte zweiter Halbzeit, wo es schon, ich glaube, es stand schon 4:1 oder 5:1 und es lief dann alles nur so halbwegs noch nach vorne so nebenher, weil man halt das Spiel halt langsam auslaufen lassen hat. Und der kam halt meistens auch in diesen Situationen rein, wo dann irgendwie nach vorne relativ wenig ging, weil man schon irgendwie damit entweder beschäftigt war, hinten zu verteidigen, oder man hat das Spiel so langsam auslaufen lassen. Ich finde, das sind halt alles so Faktoren. Man muss halt schauen, wann er reinkommt. Mhm. Und natürlich gegen Cremonese hat er von Anfang an gespielt und hatte diese super Chance, wo er sich selbst den Ball erarbeitet hat und scheitert dann halt an Karnesici. Und das sind halt Dinge, die müssen dann sitzen.
Ja.
Nur so holt man sich das Selbstvertrauen und ja, aber spielt dann halt natürlich auch die Art und Weise rein, wie Pioli mit ihm umgegangen ist. Also wenn ich zum Beispiel auch mal denke an dieses 5:2 gegen Sassuolo, das Heimspiel. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Und da durfte er auch von Anfang an ran und hat eigentlich als einziger ein relativ ordentliches Spiel gemacht. Er hat als einziger nach vorne was versucht, hat eigentlich gute Aktionen auch drin gehabt und links neben ihm hat ein Ante Rebic gespielt, der eine Passgenauigkeit hatte von 36,8%. Er hat wirklich nichts, das ist eine richtige Zahl. Er hat genau diese Passgenauigkeit gehabt. Und dann ist der Halbzeitpfiff und der erste Wechsel zur Halbzeit schon ist Charles de Ketter da, während Ante Rebic, ich glaube, der hat fast das ganze Spiel noch durchspielen dürfen. Und das verstehe ich halt dann auch nicht. Und das sind dann auch wirklich die Dinge, wo ich sage, klar bricht dann das Selbstvertrauen auch irgendwann weg.
Wurde ja oft auch drüber gesprochen, was das für ein Sensibelchen sein soll. Aber ich erinnere mich auch an das Spiel, ich glaube, das habe ich kommentiert. Und da dachte ich auch, wenn einer da ein bisschen was macht, dann er.
Ja.
Und er hat aber wirklich so 2-3 Spiele, wo du gedacht hast, wenn er jetzt den aus, und wenn es nur aus einem Meter ist, wenn er den jetzt über die Linie drückt. Aber das wurde ihm immer verwehrt. Teilweise hat auch ein Spiel gehabt, da hat er so Slapstick-mäßig Dinger vergeben,
ja,
wo du echt gedacht hast, so, ach Junge, komm her, ich gehe den Eis kaufen so, ne, und lasse ihm meinen Arm nehmen. Aber jo, ja. Ja.
Das ist das Spiel. Wirklich viele Sachen mit rein, glaube ich, bei ihnen. Viele Faktoren. Viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Und, aber von außen auch natürlich vom Trainer her Faktoren, wo du sagst, das hätte vielleicht anders gelöst werden müssen. Aber ja.
Aber wenn man jetzt nochmal auf Maldini und auch Massara zurückkommt, die sind ja eigentlich schon in den letzten Jahren mehr oder weniger so ein bisschen als Dreamteam, so als Gesichter auch dieses zusammen mit Pioli und Ibrahimovic natürlich auch dieses Wiederaufschwungs von Milan gefeiert worden. Auch die Transferentscheidungen sind immer gefeiert worden. Jetzt habe ich Meldungen oder teilweise eben auch Tweets von dir und von Marc und unserer Milan-Community gelesen, dass das vielleicht auch gar nicht alles immer nur so Maldinis Arbeit war oder Massaras Arbeit war, sondern dass da auch, es gibt diesen Chef-Scout, ist er, glaube ich, Geoffrey Moncada, der jetzt, meine ich, ist ja auch Thema als neuer Sportdirektor. Und da soll es dann irgendwie auch so, dass die beiden sich oder dass Maldini sich mehr in den Vordergrund gestellt hat und seine Arbeit vielleicht nicht mehr so berücksichtigt wurde, obwohl er es gewesen ist, der Theo schon lange beobachtet hat, der Maignan schon lange beobachtet hat oder haben soll. Mhm. Wie bewertest du so dieses Zusammenspiel generell in der Führungsriege von Milan jetzt mal ohne den neuen Oberboss jetzt damit reinzuziehen, sondern das Team, was ja eigentlich auch schon zwei, drei, vier Jahre zusammengearbeitet hat?
Also mal vielleicht zum Einstieg kurz was zu Moncada. Der gilt ja als, wie soll ich es denn schreiben, das Goldauge, sag ich mal. Das ist ja eigentlich schon, wenn man sich damit beschäftigt, sehr bekannt und auch soll er sehr, sehr talentiert sein. Es gibt auch die Geschichte, dass er den 12-jährigen Kylian Mbappé entdeckt haben soll.
Ja, er war von 2012 bis 2018 bei Monaco.
Genau, und da hat er sich einen Namen gemacht und hat auch jetzt in jüngster Zeit, er hat natürlich in den ersten Jahren, wo er hier unter Maldini Massara gearbeitet hat, wirklich auch wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass die Stammachse, die jetzt bei Milan spielt, verpflichtet wurde, also dass er das weitergegeben hat, was er da in diesen Spielen gesehen hat. Und dann soll es aber relativ, ja, so 2022 etwa, soll es so einen ja, so eine Art Turn gegeben haben, dass Maldini auch im Zusammenspiel mit diesen einzelnen, mit den einzelnen Bereichen nicht mehr so ganz, das Zusammenspiel hat einfach nicht mehr funktioniert. Also er hat nicht so viel Wert drauf gelegt, dass er zum Beispiel das, die Meinung von seinem Chefscout mit einbezieht. Also das sind alles so Dinge, dass soll die Durchlässigkeit und die Zusammenarbeit einfach nicht mehr gestimmt haben. Und das hat sich dann auch irgendwo in den Ergebnissen auf dem Transfermarkt wieder gespiegelt. Also ich meine, wenn man sich den letzten Sommer auch mal wirklich anguckt und mal wirklich reflektiert, was von Moncada angeblich auch angestoßen sein soll, wurde. Er hat relativ früh auf Enzo Fernandes gedrängt, Moncada.
Okay, ja.
Und ich habe neulich sogar auf Transfermarkt geguckt, was da für eine Ablösesumme stand für den Wechsel zu Benfica. Da stand irgendwas mit 44 Millionen, aber ich meine, das war deutlich niedriger.
Das ist die, da ist die Weiterverkaufsbeteiligung mit eingerechnet.
Ich meine, es hieß damals, er hatte eine Klausel von 11 oder 10 Millionen, weshalb eben auch darauf gedrängt wurde, dass er verpflichtet werden soll von Moncada, weil er wirklich begeistert gewesen sein soll. Ist ins Leere gelaufen. Dann hat er wohl auch seit längerem schon Kolo Muani angepriesen. Und da gab es wohl auch schon Annäherungsversuche von Massara damals und man hat ihn auch lange beobachtet. Und laut einem FIFA-Agent hieß es dann, hat sich Massara irgendwann auf Divock Origi konzentriert. Er wollte unbedingt Origi verpflichten und hat dann das Thema Kolo Muani hinten runterfallen lassen. Das Ergebnis sieht man denn jetzt.
Ja.
Das ist halt auch wieder so eine Frage, wo ich absolut nicht weiß, was da im Hintergrund gelaufen sein muss, weil Origi lange Zeit den Medizincheck nicht machen durfte, weil er verletzt war. Dann hat er ihn gemacht, wie er ihn bestanden hat, weiß ich nicht, weil er dann zum Trainingsbeginn immer noch verletzt war und hat fast die komplette Vorbereitung verpasst. Also irgendwie scheint da was nicht gepasst zu haben. Und wie, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, so bevor hier die Aufnahme gestartet ist, das Interview von Paolo Scaroni, dem Vereinspräsidenten, der sich dann nach der Entlassung schon fast genötigt gesehen hat, auch mal was dazu zu sagen, der sonst eigentlich relativ selten im Vordergrund steht. Und er hat ja diesen, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, diesen Nebensatz fallen lassen, von wegen, dass man sich auch neuen Teamaufgaben annehmen müsse. Und er hat auch dann diesen Quervergleich zu sich gezwungen, weil er war vorher für das Stadion-Thema allein verantwortlich und dann kamen Experten von Redbird, vom neuen Besitzer, mit dazu. Und die haben auch noch so eine externe Firma beauftragt, die spezialisiert ist auf so Stadion-Infrastrukturprojekte. Und er hat gesagt, der hat das angenommen, er arbeitet jetzt in einem 4-5-köpfigen Team mit Experten zusammen und er ist wirklich angetan, weil da auch neue Perspektiven sich auftun. Und dann fällt ihm dieser Nebensatz zu Maldini und das, ich finde, das sagt schon relativ viel aus. Und jetzt so dieses neue Tandem, sage ich jetzt mal, aus Forlani, dem CEO, der jetzt mehr Aufgaben auf dem Transfermarkt übernehmen wird, also das Verhandlerische, und aus Moncada, der wohl 2 Jahre jetzt verlängert hat und so eine Mischposition haben soll, eine Mischung aus Sportdirektor und Chefscout. Ich denke, das kann schon ganz gut funktionieren. Das muss sich natürlich einspielen und man startet jetzt halt wieder mit so einem kleinen Verzug im Transfermarkt und versucht jetzt gerade bei ablösefreien Spielern wie Marcus Thuram noch den Rückstand aufzuholen, sage ich mal. Aber natürlich ist es halt immer ein negativer Faktor, wenn man irgendwie so spät erst reinstartet.
Ja. Zumal es ja auch immer hervorgehoben wurde, dass auch von verpflichteten Spielern, ja, wenn der Maldini sich meldet, dann ist das natürlich was anderes. Ja.
Ah, das ist das, was du auch angesprochen hast, so das Zusammenspiel, dass es halt nicht nur Maldini war oder nicht nur Massara. Ja. Das Theo, das beste Beispiel, da hieß es ja die ganze Zeit, nur Maldini hat Theo nach Milan, zu Milan gebracht. Da gibt's ja dieses berühmte Bild von Maldini, wie er mit Theo auf Ibiza im Café sitzt und mit ihm quatscht. Und das hieß immer, deswegen Maldini bei Milan. Und dann kam vor kurzem das Interview von Moncada. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das müsste schon relativ alt sein, aber so ein paar Jahre dürfte das schon her sein, wo er über Theo auch redet und drüber, dass sie ihn schon in der U19 von, ich glaube, ich weiß gar nicht,
wo er Sebastian oder Atletico.
Atletico war es, glaube ich. Schon seit dieser U19-Zeit beobachtet und er sagt sogar, dass, da kommt sogar das wörtliche Zitat auf, Theo war damals schon ein richtiger Zug. Und da sieht man, ich möchte auch gar nicht sagen, das war jetzt bloß Maldini oder das war bloß Moncada. Es ist halt nicht immer bloß eine Seite. Es sind halt viele Faktoren, die damit zusammenspielen. Und da wird halt vieles gerade vermischt. Und viele tun jetzt so, als ob Milan nie wieder Spieler verpflichten wird, weil Maldini nicht dasteht und mit den Spielern redet. Aber natürlich war er auch eine wichtige Bezugsperson. Das kann man ja auch nicht leugnen.
Ja. Ist auch vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dazu noch, weil wir ja letzte Woche auch Maldini Masterclass noch, Folge kam dann raus, nachdem die Entlassung quasi geleakt wurde, wegen der Leao-Verlängerung. Da hattest du, glaube ich, auch bei Twitter geschrieben, dass auch Forlani da relativ in der Verhandlung relativ stark im Vordergrund stand, oder? Oder war es jemand anders?
Also es war jemand anders, der es geschrieben hat, aber ist ja egal. Aber jedenfalls soll Forlani, also es gab ja diese berühmte Strafe, die Leao zahlen musste, oder Lille.
Ja.
Und falls sich jemand erinnert, das ist schon ewig lang her, es gab damals bei Sporting diesen Vorfall, wo nach verlorenem Derby, meine ich, sich eine Ultragruppe dazu veranlasst gefühlt hat, das Trainingsgelände zu stürmen.
Ja.
Und es soll es wohl auch Handgreiflichkeiten gegeben haben, wo dann eine große Spielergruppe einseitig die Verträge gekündigt hat. Unter anderem auch ein Rafael Leao, der dann zur Lille gewechselt ist. Und Sporting hat dann eine Klage angestrebt für die entgangene Ablöse. Und das ist jetzt ein ewiges Thema gewesen, das bis zu dieser Vertragsverlängerung aktiv war. Wer zahlt jetzt diese Strafe? Muss die Leao zahlen? Muss die Lille zahlen? Und es soll wohl Forlani gewesen sein, der dann jetzt irgendwie in den letzten Wochen nochmal einen Kraftakt zwischen allen Seiten irgendwie vermittelt hat, wer diese Strafe zahlt. Kein Mensch weiß, wer die jetzt tatsächlich zahlt oder wie es geregelt ist, aber es scheint sich wirklich erledigt zu haben, das Thema. Und das war halt auch wirklich eine große Hürde für die Vertragsverlängerung. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich für die Verlängerung an den Zahlen irgendwie einen Einfluss hatte oder sowas.
Okay.
Ein Herz für No-Name-Kaderplaner. Navigator. also, ich könnte ewig zuhören. Das ist vor Wochen spannend und trotzdem würde ich gerne Maldini zum Ende bringen, das Thema. Da noch eine Sache, ich fand das doch sehr diplomatisches Statement der Ultras auch bemerkenswert, die sich da ja auch, diplomatisch ist das beste Wort, glaube ich, einfach irgendwie geäußert haben. Da hätte ich irgendwie was anderes erwartet bei so einer Clublegende.
Naja, also wenn man sich so die Geschichte Maldini und Kurvasud anschaut, dann passt das, glaube ich, schon ganz gut rein. Es war nie eine wirklich herzliche Beziehung. Also es war immer so diese Frage, wer ist denn dein Kapitän, Baresi oder Maldini? Hm. Und für die Kurvasud war es eigentlich immer Baresi, weil der wirklich auch mit denen irgendwie interagiert hat. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Maldini war wirklich sehr distanziert und hat sie ja mal bezeichnet als arme Bettler.
Das hatte ich nicht umgeschaut.
Es gibt auch dieses berühmte Bild vom letzten Heimspiel von Maldini, wo er so andeutet in Richtung Kurvasud seinen leichten Mittelfinger hebt. Das ist natürlich alles nur Spekulation, ob es denn tatsächlich der Mittelfinger in Richtung Kurvasud war, aber es ist so irgendwie sinnbildlich für diese ganze Beziehung. Also die waren sich nie wirklich Freund, diese beiden Seiten. Und es gab auch beim letzten Spiel Banner aus der Kurvasud damals, wo drauf stand, dass man eben den Fans vieles auch zu verdanken hat und dass es sich das immer in Erinnerung hat. Also ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es gab da auf jeden Fall ziemliche Spannung zwischen beiden Seiten. Und ich glaube, das kann man dann an diesem sehr neutralen Statement dann auch wiederfinden.
Ja, das passt. Vielleicht noch einen Blick in die Zukunft dann. Wir haben ja schon gesagt, also Forlani und Moncada, jetzt das womöglich neue Tandem, also wie macht dich das hoffnungsvoll, dass es jetzt ein besserer Sommer wird? Oder wie bewertest du das und wie wird sich das auf die Zielsetzung für die nächste Saison auswirken auch?
Im Großen und Ganzen bin ich optimistischer, weil der Fokus von Maldini und Mazzarri in letzter Zeit abgedriftet ist in eine Richtung, wo ich sagen muss, das hat schon ganz leichte Benter-Era-Vibes wieder.
Okay.
So, das, naja, ich meine, das Thema Arnautovic war konkret. Zum Beispiel als Stürmer Nummer 3 für den Kaderslot von Ibrahimovic. Bologna wollte 10 Millionen, Milan ist mit 5 Millionen eingestiegen, waren so die letzten Meldungen. Und da denke ich mir, nee, das ist es nicht wirklich. Also das ist so irgendwie so dieser Weg zurück in diese alten Zeiten und in dieses typisch Italienische, muss ich auch ehrlich sagen. Und jetzt haben wir eben auch ein Führungsduo, klar, es wird halt viel gescholten, jetzt auch diese Einbeziehung von Datenanalyse und eben neuen Aspekten, wo auch wieder dieser typisch italienische, ich muss es leider so sagen, dieser typisch italienische Beißreflex kommt, dass es ist was Neues, es ist was, das hat sich in Italien noch nicht so wirklich durchgesetzt, also es ist schlecht. Das ist das, was man jetzt so liest, aber das ist halt der Ansatz, der jetzt im Club verfolgt wird, dass man auf viele neue Ansätze, viele modernere Ansätze endlich mal hier etabliert. Und ich bin da eigentlich relativ optimistisch, auch weil Moncada wirklich ein Auge hat für junge Spieler, die noch nicht ganz so auf dem Radar von großen Vereinen oder von allen großen Vereinen fliegen und dort auch relativ früh schon zuschlagen kann. Ich denke, das kann eigentlich ganz gut werden, auch weil man gesagt hat, dass man jetzt auch in bestimmte Mannschaftsbereiche einfach investieren wird. Natürlich jetzt keine absolut übertriebenen Ablösesummen, aber trotzdem so, ja, man wird natürlich jetzt, ein Stürmer soll kommen, ein rechter Flügelstürmer, ein
der fehlt ja schon lange,
ja, ein Zehner und so weiter. Also man möchte das Niveau in der Breite qualitativ anheben und natürlich wird es auch den ein oder anderen Abgang geben von Kaderspielern oder vielleicht auch von einem, der jetzt in der Nähe der Stammelf ist. Aber man möchte schon weiter die Mannschaft verstärken, aufbauen. Und mit dem Ansatz, den die beiden verfolgen, bin ich da eigentlich relativ optimistisch.
Aber weil der Name jetzt einmal gefallen ist, wir kommen ja nicht drum rum, noch über den Abschied von Zlatan zu sprechen. Und da wurde ja auch dann in seine Wortwahl des Abschieds viel hineininterpretiert. Ja. Sehen wir ihn als Spielertrainer? Ne, okay, Spielertrainer nicht. Das ist, der Körper ist kaputt, glaube ich, an den falschen Stellen. Aber was glaubst du, passiert da?
Es heißt ja, dass man ihn gerne so als Teammanager gewinnen möchte, was eigentlich absolut sinnvoll wäre.
Also nah an der Mannschaft in der Kabine mit dabei. Ne?
Genau. Und die Verbindung eben zum Management auch. Ob er das will, weiß ich nicht. Ich meine, geplant sein wird, glaube ich, noch nichts. Er meinte ja selbst, er hat 10 Tage vor dem Abschied erst für sich entschieden, dass er die Karriere beendet. Und das wusste kein Mensch in dem Moment. Und er will den Sommer ja vor allem jetzt erstmal nutzen für sich und ich glaube, erst danach wird so langsam in Bewegung reinkommen. Er meint ja selbst, als Trainer an sich sieht er sich nicht. Als Manager, glaube ich. Also ich glaube, so ein Teammanager-Einstieg wäre schon gar nicht mal so verkehrt. Ich kann er sich, glaube ich, auch vorstellen. Jetzt mal spekulativ gesehen. Also möglich ist es.
Brahim Diaz geht wieder zu Real. Das konnte man jetzt als Management nicht verhindern. Das hatte Real einfach sozusagen selber in der Hand. Aber mit welchen Gefühlen hast du die Meldung miterlebt?
Ambivalent. Also auf dem Platz hat er mich in 9 von 10 Spielen wahnsinnig gemacht. Und dann kommt wieder dieses eine Spiel, wo er absolut abliefert. Aber für jemanden, der wirklich bloß ausgeliehen war, auch wenn es 3 Jahre waren, so eine Identifikation und so ein Herzblut für den Verein zu geben, ist, glaube ich, einmalig. Und man hat sie ihm auch absolut abgenommen. Und von daher, von der Seite her, das weinende Auge, aber aus sportlicher Sicht muss man einfach sagen, man hat gesehen, was er kann, aber er hat es viel zu selten abgeliefert. Und wenn man da jetzt irgendwie wirklich auf einen Transfer hätte gehen wollen, wäre das bestimmt irgendwie in den Bereich 25, 30 Millionen gegangen. Und das wäre dann vielleicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis her doch leicht übertrieben für unsere Verhältnisse. Also, ja, ambivalent.
So, also alles das hättest du auch über Leo Bitten kurz sagen können.
Ja, tatsächlich, ja.
Ich finde, das klingt sehr danach, als würde ich jetzt schon mal die Einladung aussprechen wollen für irgendein paar Wochen rund ums Ende des Transfersfensters. Weil da, glaube ich, kann man dann sehr gut darauf aufbauen und besprechen, was gut und was schlecht gelaufen ist und was alles dann aus Milan wird. Mit was wärst du selber zufrieden in der nächsten Saison?
Das kommt natürlich darauf an, was jetzt passiert. Naja, also das Primärziel ist immer Champions League Quali. Einfach, dass der Verein weiter finanziell den Weg gehen kann, den er jetzt eingeschlagen hat, schon vor langer Zeit. Der ja wirklich auch Früchte trägt mittlerweile und dafür ist die Champions League unabdingbar. Und das ist das Primärziel. Ich glaube, so ein Champions League Halbfinale nochmal ist jetzt vielleicht optimistisch. Viertelfinale wäre eigentlich gut, sag ich mal. Ja, Champions League Quali und Champions League Achtel, Viertelfinale wäre vollkommen in Ordnung.
Ja, wir haben ja auch schon mal den Fehler gemacht, Marius, noch vor Ende des Transfersfensters irgendwelche Tabellen zu tippen. Ja. Und ich glaube, Napoli auf 8 gelandet in der Saisonvorschau.
Nee. Auf 6.
Irgendwie sowas, ja. Ja. Marius, hast du noch was auf dem Zettel, was du unbedingt fragen oder loswerden möchtest?
Nicht super spontan.
Okay.
Ein Hot Take habe ich noch.
Bitte. Oh ja.
Bitte.
Man hat ja jetzt vor allem auch Pioli ein bisschen mehr in den Fokus gekriegt, was so Kaderplanung und auch Transfers angeht. So nach diesem englischen Modell. Und das ist, wir haben das, also die Milan-Bubble hat das so ein bisschen auch schon diskutiert. Und das läuft, also es sieht alles so ein bisschen, es erinnert alles so ein bisschen an die Rolle, die zum Beispiel ein Roberto De Zerbi bei Brighton spielt.
Ja.
Und mein Take wäre jetzt einfach der, dass wenn Pioli, wenn diese spielerische Entwicklung, die jetzt wirklich stagniert hat in der Saison, wenn das so weitergeht in der neuen Saison, ist auch ein Stefano Pioli relativ schnell weg. Und man wird relativ viel dafür tun, dass jemand wie De Zerbi auf den Posten kommt. Das ist jetzt einfach so mein Take, den ich jetzt einfach mal so her.
Ich würde es auf jeden Fall feiern, wäre aber dahingehend bei den Hoffnungen zumindest ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß nicht, ob er eine Ausstiegsklausel in Brighton hat. Ich glaube, das war schon mal Thema bei Chelsea jetzt auch oder in den letzten Wochen irgendwann mal.
Es heißt, das ist eine 15-Millionen-Klausel nur für italienische Vereine.
Ah, okay, gut. Das wäre natürlich machbar und was anderes.
Und er meint ja selbst, dass er irgendwann noch gerne zu einem großen Verein in die Serie zurückkommt. Ich meine, es muss nicht De Zerbi sein. Ich meine nur, dass es sein könnte, dass ich mir vorstellen könnte, dass ein Stefano Pioli auch relativ schnell weg ist, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und die Entwicklung. Und dass dann jemand kommt, der wirklich Erfahrung hat für so eine Position, die nicht nur Trainer ist eben, sondern auch ein kleines bisschen mehr in das Planerische reingeht mit.
Ja.
Oder Spalletti bricht sein Sabbatical dann ab zur Winterpause. Mal sehen, wie gut dein Take altert, Tom. Das war
vermutlich nicht gut.
Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, die Einladung steht dann für irgendwann im September, würde ich mal sagen.
Für alle, die so lange auf dem Laufenden bleiben wollen und bei Twitter angemeldet sind, @@Thomsen.
Ja.
Da folgt mal rein.
Folgt da mal rein. So, Marius hat jetzt Feierabend und hier bekommt er noch eine kleine Dosis zu Spezia gegen Hellas.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, ragazzi. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt hatten. Hier wird jetzt gleich nicht Christian sprechen. Den bekommt ihr dann nächste Woche bei der großen Saison. Rückschau, ich sag's ein weiteres Mal, damit ihr es nicht vergesst. Und schickt uns eure Top 11. Das an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Sorry für die Redundanz. Aber dann müsst ihr es halt auch mal liefern. Hier liefere es erstmal nur ich, denn ja, so Ü30 Sachen. Wir hatten nach dem Spiel einfach keine Luft mehr, um da was zusammen zu palavern, zu Spezia gegen Hellas. Haben uns aber dann am folgenden Tag getroffen, um mit dem lieben Kollegen Max Jakob Ost und vielen weiteren den internationalen Kurzpass, international Zusammenfassung, dies, das, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt das alles schon mal öfter gehört und das gibt es auch nochmal in der XXL-Version. Das sollte dann am Mittwoch, wenn diese Ausgabe schon draußen ist, auch zur Verfügung stehen. Also da kann ich auch nur mal nochmal die Empfehlung aussprechen, da reinzugehen beim Rasenfunk. So, genau. Und da haben wir dann auch keine Zeit gefunden, nochmal kurz über Spezia Hellas zu sprechen. Deswegen mache ich das einfach gleich selbst, habe aber trotzdem noch eine fünfte Stimme mitgebracht, gleich in Form eines Stadionerlebnisses und außerdem haben wir auch schon Francesco vorhin gehört. Also ihr habt auf jeden Fall so für die Ohren genug verschiedene Stimmlagen erhalten in dieser Folge. Würde ich mal sagen, 10 von 10, gerne wieder. Bevor wir uns um das Abstiegsentscheidungsspiel kümmern, ganz kurz wir vor allem, ja, wir, Mario, Matthias, Orfeo und ich selbst. Jetzt kennt ihr auch meine zwei anderen Namen. Wollen wir ganz kurz gratulieren und zwar Claudio Ranieri und Cagliari. Die sind nämlich aufgestiegen und wie hätte es sein sollen in dieser Calcio-Saison durch ein sehr, sehr spätes Tor. Bari stand kurz vorm Aufstieg. Marius und ich haben ja keinen Hehl daraus gemacht, dass wir uns für die schon auch ziemlich doll gefreut hätten. Tolles Stadion, schöne Fankultur, ja, Traditionsverein. Cagliari nehmen wir auch, gerade auch mit Sir Claudio Ranieri. Das hat dann doch auch schon mal nochmal den gewissen Faktor. Genau, Bari da in der Tabelle nach 38 Spieltagen in der Serie B besser postiert hätte, positioniert hätte, ein Unentschieden nach Hin- und Rückspiel gereicht. Und nach dem 1:1 beim ersten Aufeinandertreffen stand es ganz, ganz lange 0:0 zu Hause vor toller Kulisse. Und dann wurde in der 89. Minute ein gewisser Herr Leonardo Pavoletti eingewechselt. Ja, ja, Leonardo fucking Pavoletti. Und der macht dann in der 4. Minute der Nachspielzeit das 1:0 für die Gäste. Und Cagliari damit nächste Saison wieder mit am Start in der Serie A. Da gab es dann doch die ein oder andere recht kultige Szene zu bestaunen nach Abpfiff. Also das hat dann doch auch schon emotional, finde ich, so beim Zuschauen das ein oder andere mit einem veranstaltet. Ganz große Klasse, finde ich, hatte die Aktion von Claudio Ranieri, als er dem Gästeblock Einhalt geboten hat, als die ein bisschen höhnisch Serie B skandierten. Und da hat er dann ja um Ruhe gebeten, wenn man das so ausdrücken möchte. Das auf jeden Fall, wie ich finde, eine gute Aktion, und das ist auch ein Trainer, über den ich irgendwie kein schlechtes Wort verlieren könnte. In diesem Sinne, Gratulation an der Stelle nochmal und dann nächstes Jahr Cagliari auch immer öfter und wiederkehrender hier bei Serie Amore. So, nicht mehr ganz so häufig werden wir dann wahrscheinlich sprechen über La Spezia. Denn das Team von Leonardo Semplici geht runter. Hellas Verona, der Meister von 85, bleibt der Serie A erhalten. Dramatisches Entscheidungsspiel, nachdem ja beide 31 Zähler auf dem Konto hatten, dies, das, keine direkte Duell, hätte Spezia für sich entschieden, aber neue Regelungen, auch kein Torverhältnis. 90 Minuten wurden gezockt, bei Unentschieden hätte es Elfmeterschießen gegeben. In Reggio Emilia im Mapei Stadium haben sich auch einige gewundert, war ja ein bisschen leer, also die Gegentribüne fast komplett leer, auf der Haupttribüne so ein bisschen neutrales Fanvolk oder halt eben Leute, die es mit den Vereinen zu tun hatten, anwesend, aber beide Vereine exakt 4.500 Karten zugesprochen bekommen, beide Tribünen hinter den Toren deswegen voll. Sicherheitsaspekte, da der Hauptgrund, dass man einfach nicht das ganze Stadion voll gemacht hat, aber es war dramatische Atmosphäre, es hat geknistert und es war Spezia anzumerken, finde ich, am Anfang, dass sie doch so gefühlt ein bisschen mehr zu verlieren hatten. Das klingt natürlich bei so einem Abstiegsendspiel irgendwie komisch, aber sie hatten eben die meiste Zeit der Saison über dem Strich verbracht, wenn man so möchte, und Hellas hat sich ja wieder rangekämpft und Spezia hatte auch schon fast die Klasse gehalten und so finde ich den Weg zurück zu dem Stadionerlebnis, das ich fast selber jetzt vergessen hätte, denn wir haben eins nachzureichen und das gibt mir die Gelegenheit, hier tatsächlich das hier mal reinzuballern. Denn ein liebes Community-Mitglied hat sich den 38. Spieltag im Olympico gegönnt. Reini, Österreicher, ganz liebe Grüße. Und ja, das Spiel hat ja sozusagen dieses Entscheidungsspiel erst möglich gemacht. Aber erstmal jetzt kurz die Eindrücke aus Rom von Reini.
Ciao ragazzi, ich war am letzten Spieltag der Serie A in Rom beim Spiel der Roma gegen Spezia. Das Stadion war ausverkauft, wie so oft in Rom bei der Roma. Mein Platz war am Rande der Kurve, am Rande der Heimkurve der Roma. Im Spiel selbst, Roma kämpfte noch um die Qualifikation der Europa League, Spezia gegen den Abstieg. Das Spiel gewann dann die Roma durch einen späten Elfer, den Dybala zum 2:1 verwandelte. Im Stadion generell sehr gute Stimmung. Man merkte anfangs noch etwas die Enttäuschung des verlorenen Europa-League-Finales. Dennoch insgesamt gute Stimmung. Vor allem noch die hitzige Schlussphase trug noch einmal einen Teil dazu bei. Es gab dann auch noch während des Spiels und auch danach einige Bekundungen für Mourinho, genauso wie einige Spruchbänder für Mourinho, genauso Spruchbänder, bei denen man sich bei der Mannschaft für den Kampf im Finale, genauso für die ganze Saison bedankte. Das heißt, insgesamt sehr gute Stimmung. Ja, und auch, es waren auch sehr viele Gästefans aus Spezia angereist. Insgesamt dann einfach noch ein verdienter Abschlusssieg der Roma, der die Enttäuschung über das verlorene Europa League-Finale vielleicht etwas schmälert. Nächstes Jahr ist ja dann die nächste Chance.
Grazie, grazie, grazie. Das war natürlich für Spezia deswegen so extrem bitter, weil ohne diesen Zähler muss das jetzt in dieses Entscheidungsspiel gehen. Und man hat, Reini hat von dieser hitzigen Schlussphase gesprochen, ähnlich nur verletzungsbedingt viele Stammspieler nicht mit dabei gehabt, Kapitän gelb gesperrt gefehlt, Stammspieler, dies, das. Also die Vorzeichen standen schlecht und dementsprechend wackelig ging es irgendwie auch rein. Früh der Treffer in der 5. Pharaoni, ein halbes Eigentor Ampadu, dann macht Ampadu in der 15. durch einen sehenswerten Schuss den Ausgleich. Hellas war aber immer irgendwie zielstrebiger, entschlossener. Jedes Mal, wenn sie etwas initiiert haben, strahlte das auch sofort Gefahr aus, konnte man von den vielen Anlaufversuchen Spezias gerade in der ersten Hälfte überhaupt nicht behaupten. Und ja, Lazovic war sehr, sehr stark, muss man einfach sagen. Da haben ja beide Seiten so den einen oder anderen Spieler, der auch individuelle Qualität mit sich bringt, in ihren Reihen. Lazovic war einer, der diese dann auch abgerufen hat im entscheidenden Moment. Zweite Halbzeit, Vogelwild, Orsato, Schiedsrichter, viel zu tun gehabt, hat es richtig gut gemacht. Beide Teams sich auch natürlich ordentlich auf die Knochen gegeben. Wie zu erwarten, was nicht zu erwarten war, dass es so ein wildes Spiel war, ne? Also 0-0 hätten wir eigentlich jetzt auch unterschrieben vor dem Spiel, ehrlicherweise. So haben wir es gerne mitgenommen, hat viel Spaß gemacht, klar, aus Spezia-Sicht eher weniger, aber es lief nicht nur viel gegen Spezia und Spielglück, dies, das, sondern man hat es dann eben auch einfach selbst verbockt, bekommt gute 20 Minuten vor Schluss beim Stand von 1-3 ein Elfmeter, Pharaoni klärt mit der Hand auf der Linie, da hätte man eben irgendwie auf 2-3 stellen können, hätte dann noch über 20 Minuten in Überzahl, da glaube ich, hätte es dann nochmal richtig gebrannt. Nzola verschießt, der Topscorer davor schon 9 Partien nicht getroffen, hat eben irgendwie auch die ganze Mannschaft getragen und konnte diesem Druck nicht standhalten. Und standgehalten hat dann in erster Linie Lorenzo Montipo, Hellas Keeper, Mann des Abends, hat sich dementsprechend auch gebührend feiern lassen. Und ja, Christian hat auch gesagt, und ich gehe da mit, wenn man dann Strich drunter zieht, nach den 90 Minuten verdient, dass Hellas die Klasse gehalten hat, aus meiner Sicht, auch wenn die Statistik in Sachen Torschüssen dann am Ende ein bisschen Richtung von La Spezia ausgeschlagen hat. Mir kam da zwischenzeitlich zu wenig. Man hätte, finde ich, schon Daniele Verde früher bringen können, Zocker, und eben, da muss man seine Tore machen, wie man immer so schön sagt. Kleiner Denkanstoß auch noch für die Community. Christian hatte sich nach diesem Ding von Pharaoni, also wenn der Elfmeter reingeht, ne, dann hat er alles falsch gemacht, so hat er alles richtig gemacht. Hatte mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt, ob man im Fußball eventuell bei solchen Szenen, auch Remember Suarez, ne, sich darüber Gedanken machen sollte, ob man sowas wie, keine Ahnung, Goaltending, ne, beim Basketball einführt, oder beim Eishockey gibt es das ja auch, wenn man dann einen Stock dazwischen wirft oder so, dass das Tor dann zählt. Also es wird so viel an Regeln verschlimmbessert etc. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich habe noch keine endgültige Meinung dazu gefunden für mich selbst. Gut, jetzt finde ich das Ende. Ist doch immer ein bisschen was anderes, wenn man nur alleine vor sich daher brabbelt. Freue mich, wenn ihr uns weiterhin auch bei Insta folgt, SerieAmore_Podcast, da gibt es auch wieder, ich habe schon gesehen, einiges aus der Community an Bewegtbild-Content, der dann in den nächsten Tagen über die Kanäle, über den Kanal geballert wird. Sticker haben wir auch noch ohne Ende. Folgt uns gerne mal oder gibt mal einen Groschen bei Patreon. Dann gibt es ein paar Sticker frei Haus. Patreon.com/Serie Amore. Und erneut der Hinweis, erzählt es euren Freunden, die iTunes nutzen. Uns gibt es noch. Und auch nächsten Dienstag wieder. Dann mit dem großen Saisonrückblick. Bis dahin, gehabt euch wohl. Arrivederci. Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco.